Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem ersten und einzigen österreichischen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle herzliches guten Abend aus Dresden, wo ich gerade bin. Jede Woche geht es hier um zwei fantastische Bücher, die was gemeinsam haben. Wie in jeder Woche, nur in dieser Woche wieder mal nicht, denn ich rede über Kurzgeschichten. Und wenn ich über Kurzgeschichten rede, dann rede ich dann über ein Buch. Die ganze Geschichte von wegen zwei Bücher, das hat nur den einen Grund, damit ich da Abwechslung und Vergleich drinnen bringen kann. Bei Kurzgeschichten ergibt sich das automatisch, weil ich über viele kurze, dünne, kleine Irgendwas-Stücke rede. Und so ist es auch in dieser Woche, in diesem Podcast. Und die Kurzgeschichten stammen aus dem Buch Spirits Abroad von Zen Cho. Und wie bin ich zu diesem Buch gekommen oder warum reden wir darüber? Ich habe dieses Buch gesehen auf dem Twitter-Feed vom Otherland. Die haben nämlich so viele Bücher, dass sie verkaufen. Und die legen diese Bücher immer auf Haufen und dann machen sie Videos von dem Ganzen. Und man sieht immer wieder besonders hübsche Bücher. Und unter den hübschen Büchern ist dieses herausgestochen. Es ist ein schwarzes Cover. Es ist drauf so ein, entweder ist es ein Drachenkopf oder Löwenkopf, da kann man es drüber diskutieren, der in vielen hübschen Farben gehalten ist, also sehr asiatisch. Um genau zu sein, wahrscheinlich ein malaysischer Löwenkopf. Aber das ist bloß ein Guess. Könnte auch anders sein. Jedenfalls ein sehr, sehr, sehr schickes Cover. Und wer diesen Podcast kennt, der weiß, ich kaufe mir vor allem Bücher wegen dem Cover. Wenn etwas ein schönes Cover hat, hat es meistens auch einen schönen Inhalt. Da kann man natürlich täuschen, aber oft genug passiert das eben nicht. Und deswegen, das Cover war schon schön. Ich habe das Buch gekauft, ich habe es gelesen und jetzt reden wir darüber. Aber bevor wir über dieses Buch reden, reden wir kurz über die Autorin. Und da gibt es nicht viel über zum Reden, weil nämlich Wikipedia nicht viel über die Frau weiß, außer dass Zen Cho eine malaysische Fantasy-Autorin ist, die anscheinend in Birmingham im United Kingdom in England lebt. Sie hat einige andere Bücher geschrieben, aufgeschrieben unter Sorceress of the Crown Series, die ungefähr 2015 erschienen sind. Und das war's. Ich weiß weder ein Geburtsort noch ein Geburtsdatum noch sonst irgendwas. All das steht auf Wikipedia drinnen. Außer, dass sie einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität von Cambridge hat und seitdem als Rechtsanwalt arbeitet. Gut, sie hat auch schon wenigstens zwei Preise gewonnen, den British Fantasy Award und den Hugo Award für die beste Novelette, die zufälligerweise auch in diesem Buch drinnen ist. Das heißt, eine junge, aufstrebende, interessante Autorin, von der wir vielleicht in Zukunft noch mehr hören werden. Und dann würde ich mal sagen, reden wir über die Geschichten in diesem Buch drinnen. Dazu sei gesagt, dass diese Geschichten aus der Schöpfungsphase von Zen Cho stammen. Das heißt, die sind in dem Fall nicht chronologisch sortiert, sondern nach drei Kriterien. Und diese drei Kriterien heißen hier, der und somewhere else. So in die Richtung. Das bezieht sich alles auf diesen größeren Kontext von diesem Buch. Wie gesagt, das ganze Buch, die ganze Sammlung heißt Spirits Abroad. Und womit man das ganze Buch und diese Kurzgeschichten zusammenfassen könnte, das ist malaysische, chinesische Folklore, Fabeln, die halt eben in die Moderne übertragen werden. Oder fangen wir auf mit den Geschichten an, dann sehen wir das, glaube ich, schon selber. Und da fangen wir an mit der ersten Geschichte, die da heißt The First Witch of Damanasara. Und was ist das für eine Geschichte, worum geht's da? Kurz gesagt, wir haben da eine Familie in Malaysia und dort ist die Dings verstorben, die Großmutter. Und das ist ein gewisses Problem für die Familie, weil es müssen Beerdigungsrituale befolgt werden. Und vor allem hat diese Großmutter noch, zumindest in ihrer Meinung nach, unfinished business auf der Welt. Das heißt, sie will nicht unbedingt tot bleiben und sie läuft eben sehr, sehr oft und zu viel in der Gegend herum, als wir das tote Leute tun sollten. Und sie ist ein rastloser Geist. Und bei solchen rastlosen Geistern gibt es immer die Gefahr, dass sich das in einen Vampir verwandelt. Und das möchte man unbedingt vermeiden. Und so tritt eben die Tochter auf den Plan, die sich da eben mit der toten Großmutter befassen muss. Oder mit der deren Unwillen tot zu bleiben. War eine okayische Geschichte, The First Witch of Damanasara. Und das bringt uns dann gleich zur zweiten Geschichte. wieder mal eine Hexengeschichte, die heißt The Guest. Bei The Guest bezieht sich da eben auf eine junge Dame, die da irgendwo in Malaysia lebt und arbeitet. Habe ich Malaysia gesagt, ich meinte Kuala Lumpur. Und ihre hauptsächliche Tätigkeit dort ist, sie ist eine Hexe, die da eben Zaubersprüche wirkt, um eben Leute aus der Patsche zu helfen. Sagen wir es mal so. Und über die Natur dieser Zaubersprüche will ich mich auslassen. Der namensgebende Gast von dieser Geschichte ist eine Katze, die da auftaucht und die da, eine namensgebende kleine Rolle in einer kleinen Geschichte spielt. Da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen, über diese Story, wieso nur so viel, das ist eben urbane Fantasy. Urbane Fantasy von einem Kulturkreis, den ich praktisch überhaupt gar nicht kenne. Denn Malaysia, das Land ist mir vollkommen fremd. Was weiß ich weniger als wie nichts. Und deswegen kann ich beurteilen, wie weit diese Geschichte malaysischer Folklore widerspiegelt. Wir tun einfach so, als ob. Also wir wissen nichts drüber, wir nehmen einfach die Autorin für bare Münze. Und in dem Fall haben wir eben diese Hexe vom Land, die da eben als junge Dame in einer kleinen Einzimmerwohnung lebt und eben übernatürliche Dienstleistungen feil bietet. Ein schönes Ding, ein schönes Stück urbane Fantasy. Auch ein Stück mehr oder weniger urbane Fantasy ist The Fishbowl. Und da haben wir als aufhängende Handlung einen magischen Koi. Ein Koi ist, wie wir alle wissen, ein Goldfisch, der in dem Fall in einem Goldfischglas lebt. Und dieser Koi ist magischer Natur. Der will eben Wünsche erfüllen. Das heißt, der will es nicht, aber macht es einen trotzdem. Und die Adressantin seiner Wünsche, das ist da ein junges, ebenfalls natürlich malaysisches Mädchen. Wenn ich jetzt vorher gesagt habe, dass sich dieses Buch in drei Teile unterteilt, hier, der und sagen wir else, dann ist das hier der Hier-Teil. Und der Hier-Teil, das beschäftigt sich eben mit Geschichten und Handlungen, die eben in Malaysia spielen, die halt alle übernatürliches Ding haben. Und so haben wir auch hier ein malaysisches Mädchen, das da eben den Druck aus der Familie mittelmäßig bis weniger gut standhält und die da versucht, mit Hilfe des magischen Goldfisches dieser, tristen Realität zu entfliehen oder dieser Realität aus zu viel Druck und zu viel Nachfrage. Gut, das war die Fishbowl. Auch ein Stück urbanes Fantasy, das mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben ist, dass ich da erwähnen wollte, weil dieser Podcast ist der Vollständigkeit gewidmet. Dazu sei hinzugesagt, wenn mir irgendeine Kurzgeschichte besonders gefällt, dann redet er mehr im Detail darüber. Einige andere hake ich nur ab. Das ist eine, die ich nur abgehakt habe. Und da kommen wir jetzt trotzdem zur nächsten. Das war The First National Forum of the Position of Minorities in Malaysia. Was wir eben da haben, das ist eine Versammlung, die sich eben mit den Minderheiten in Malaysia beschäftigt. Was ich ein bisschen über Malaysia weiß, was ich ein bisschen über das Angelegenheit was ist, dass wir da nicht unbedingt eine homogene malaysische Bevölkerung haben, sondern wir haben da eben viele verschiedene Bevölkerungsgruppen und in dem Fall haben wir da so eine Art ein Symposium, ein Minderheitensymposium und wer sich da eben zu Wort meldet, das ist eben eine ältere Dame und diese ältere Dame spricht für die Geister im Wald, also die malaysischen Geister im Wald. An dieser Stelle sei da vielleicht erwähnt, dass auch der Orang-Utan aus Malaysia kommt und dieser Orang-Utan ist im Prinzip der Waldmensch. Da gibt es noch eine andere, sehr viel seltsamere Art von Orangs, die da im Urwald vermutet werden. Die haben einen anderen Namen, den ich mir aufgeschrieben habe. Und da haben wir halt ein Symposium, das sich eben mit diesen Waldmenschen, mit diesen versteckten Menschen im Wald auseinandersetzen muss. War okay, ist mir mal im Gedächtnis geblieben, war solide, hat mir gefallen. So, dann haben wir als nächstes Odette. Bei Odette, bei der Kurzgeschichte handelt, was bekommen wir da? Wir bekommen ein altes malaysisches Herrenhaus und malaysische Familienverhältnisse. Wir haben den Onkel, der da eben zu Geld gekommen ist, der eben dieses Haus besitzt, der eben Macht und Geld und Einfluss hat. Und wir haben Odette, die namensgebende Protagonistin der Geschichte, eine Nichte von ihm, die halt auch 16, 17 ist und so weiter und so fort, und die da in dieses Haus hineinbuxiert wird. Eigentlich hat sie was anderes vor mit ihrem Leben, aber Ja, ihr Onkel ist eben derjenige mit Geld in der Familie. Sie muss sich eben um dieses Haus kümmern. Es gibt Versprechungen. Sie muss Arbeitsleistungen also erbringen. Und dieses Haus ist eben ein, naja, fast schon übernatürliches Wesen, das da eben Träume und Hoffnungen hineinfrisst. Ja, das war auch eine okay Geschichte. Das ist auch eine Geschichte, die mir stecken geblieben ist. Aber das Problem, was ich mit allen bisherigen Geschichten hatte, war die, dass ich mich nicht wirklich, naja, abgeholt gefühlt habe. Das heißt, ich habe diese Geschichte gelesen und ich hatte nur sehr wenig malaysisches Lokalkolorit drinnen. Oder den Eindruck, dass es eine Geschichte ist, die du unbedingt in Malaysia spielen musst. Und so war es auch bei dieser Geschichte. Also, wir bekommen diese Geschichte erzählt, aber naja gut, so viel dazu. Kommen wir lieber zur nächsten Geschichte. Das wäre dann House of the Aunts, in dem Fall Haus der Tanten. Was es mit diesem Haus und diesen Tanten auf sich hat, das ist schnell erklärt. Wir haben da ein Haus mit eben diesen untoten Vampiren, die wir auch schon in der ersten Geschichte kennengelernt haben. Wir haben da ein junges Mädchen, das auch erst kürzlich zur Vampirin geworden ist, dass da eben, die da eben Menschenfleisch fressen muss und Blut trinken muss, aber ansonsten eben 16 ist. Und sie lebt eben in diesem Haus mit diesen vielen untoten Frauen zusammen, diesen chinesischen kleinen Ladies, die da eben auch, naja, Menschen fressen müssen, weil sie eben Vampire sind, dann machen das eben. Und sie geht nebenbei auf diese Schule, weil das eben etwas ist, was 16-jährige Mädchen machen. Und sie geht auf die Schule, sie hat halt Bekannte dort, Freunde dort, vor allem einen Freund, und sie muss das irgendwie, ihre Vampirexistenz unter einen Hut bringen mit ihrer Existenz als 16-jährige Schülerin, was da durchaus gelungen ist in dieser Geschichte. Also das war eine von den, naja, Geschichten, die mich mehr abgeholt hat, den emotionaleren Geschichten. Wenn ihr das jetzt erzählt, dann klingt das irgendwie wie der Plot für einen schlechten Manga. Aber ja, was wir im Buch drin haben, ist zum Beispiel, dass sie keine menschliche Nahrung essen kann. Sie will aber auf die Schule, das heißt, sie muss ihr eigenes Essen mitbringen, in Anführungszeichen. Und dieses eigene Essen ist, naja, nicht unbedingt für den Genuss von Menschen geeignet. Das heißt, oder es ist genau zum Genuss von Menschen, wie man es dreht und wendet. Tatsächlich. The House of the Ants, eine von den schöneren Geschichten in diesem Buch drinnen. Oder eine von den schöneren Geschichten im ersten Teil. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Das Buch hat mir umso besser gefallen, je weiter ich gelesen habe. So, dann kommen wir einfach zum nächsten. Das wäre dann Balik Kupung Kampung. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Das ist jetzt ein Punkt, das weiß ich nicht genau. Ich nehme das jetzt an, dass das bei sich bei Balik Kumpung der Name von einem malaysischen Geisterfest handelt. Das weiß ich deswegen, weil es im Buch oder in einer Kurzgeschichte nicht unbedingt erklärt worden ist. Deswegen vermute ich das einfach. Denn was wir da bekommen ist, wir haben da eine Seele von einem toten Mädchen, das aus der Hölle kommt, weil nämlich es gibt, wie gesagt, diese Woche, wo die ganzen Geister aus der Unterwelt kommen und über das Land wandeln und Familie und Freunde und ja, Bekannte besuchen bzw. heimsuchen. Und es gibt eben dieses Geisterfest und genau das passiert in dieser Geschichte. Ein junges Mädchen, eine junge Dame fährt mit einem Moped aus der Hölle mit irgendeinem Dämon, um sich, naja, zu ihrer Familie durchzuschlagen. Wobei sie da Amnesie hat, sagen wir es mal so. Sie weiß nicht genau, warum sie gestorben ist. Sie weiß nicht, was in der Hölle ist. Sie will wissen, was eben ihre Familie, ihre Freunde, ihre Verwandten über sie denken. Und wir bekommen auf dieser Geschichte, also in dieser Geschichte drin, einen relativ schnellen, intensiven Roadtrip. Also, tja, dieses Mädel, das sie mit Höllengeld ein altes, kaputtes Moped in der Hölle gekauft hat und durch die Welt reist als Geist und am Geisterfest teilnimmt, nur eben von einer Geschichte. Was genau zum Titel von diesem Buch, Spirits Abroad, Geister auf Reisen. Eine sehr atmosphärische Geschichte und eine deutliche Steigerung zu dem, was da davor drinnen war. So, und dann haben wir noch, das war auch schon die letzte Geschichte im ersten Teil, in einem Teil, der mehr oder minder in Malaysia spielt. Da kommen wir jetzt zum zweiten Teil, der da heißt There, also dort. Und was es mit diesen Dort-Geschichten auf sich hat, ist, das sind Geschichten, die, naja, nicht mehr in Malaysia spielen, sondern eben in England. Und da fangen wir auch gleich an mit der ersten Story, dass wir vielleicht eine Idee haben. Das wäre One Day Travel Ticket for Fairyland. Und was wir da haben, wir haben da eine Schule in England, irgend so eine relativ abgeschottete Elite-Schule, wo eben reiche asiatische Eltern ihre Kinder hinschicken, damit die anständige Bildung kriegen. Und ja, diese Schule, die da bevölkert ist, vor allem mit sehr vielen asiatischen, was sind das jetzt eigentlich? Ja, Internatskindern, sagen wir einfach mal so. Ja, die hat noch was anderes. Die bekommt nämlich Besuch von englischen Feen. Es passiert dann nämlich ein Unfall. Es gibt einen Aufmarsch von Feenwesen. Und da müssen sich eben diese asiatischen Kinder herumärgern mit dieser englischen Feenwelt. Also den Fairies, den Goodfellows und so weiter und so fort. Und die müssen nicht in einer Welt agieren, die da andere spirituelle Traditionen hat als wie sie selber. War schick, war okay, war ein guter Anfang. Das geht allerdings dann viel besser weiter. Und dann mache ich gleich die nächsten zwei Geschichten, die hake du als eine ab. Das ist nämlich der Rising Lion and the Seven Star Drums und The Mystery of Sweat Swain. Was wir da haben, das ist im Prinzip was Ähnliches. Wir haben eine malaysische bzw. eine singapurianische Drachentanztruppe oder Löwentanz, ich verwechsel das immer. Das ist genau das gleiche wie mit dem Cover. Es gibt da tatsächlich Löwentanz, müsste das sein. Eine Tradition, die da eben, ich habe es in Singapur tatsächlich gesehen, aber das ist schon lange her. Es gibt diesen Drachentanz zum Neujahrsfest, es gibt da Tanztruppen, die lernen das Ganze. Und Drachentanz, Löwentanz ist das, Entschuldigung, es wird nicht besser. Nichtsdestotrotz, es gibt diesen Löwentanz, das ist eine ziemliche Herausforderung, es ist eine ziemliche akrobatische Leistung, das zu tun. Man muss viel dafür lernen und man braucht eben eine Tanztruppe, weil dieses Kostüm ist eben lang und breit und man muss damit umgehen können, man muss damit sehr viel umgehen können. Und die Funktion von diesem Löwen ist, er frisst Geister. Und wir haben halt diese Studentenverbindung in England, die eben auch diesen Löwentanz machen und weil eben da mehr dahinter steckt, hinter diesem Löwentanz, arbeiten die nebenbei als Exorzisten. Weil wie gesagt, dieser Löwe, der frisst eben Geister und an Geister gibt es ja keinen Mangel in England. Vor allem, weil sich niemand drum kümmert. Deswegen haben wir diese studentische Verbindung, die da durch die Lande reist und sich um englische Geister kümmert, indem sie Löwentänze aufführt. Eine sehr schöne Idee. Und vor allem sind die Geister auch wieder eine schöne Idee. Weil, wie soll ich sagen, wenn man an englische Geister denkt, dann denkt man an einen Typ von Geist. Obwohl England viel mehr zu bieten hat und sehr viel multikultureller ist und sehr viel mehr Vergangenheit hat, was besonders was tote Menschen angeht aus verschiedenen Kulturen. Also an toten Menschen aus anderen Kontinenten und verschiedenen Kulturen gibt es in England keinen Mangel, würde ich sagen. So, das war eben diese zwei Geschichten über diese malaysische Löwentanztruppe, die in England Geister jagt. Eine sehr schöne Idee, die mich auch sehr gut unterhalten hat. So, dann haben wir drinnen The Prevalence of Inchella's Past. Also die, was ist das Prevalence? Diese, da müsste man es schnell auf die Schnelle übersetzen können, was ich nicht kann. Entschuldigung, Prudence and the Dragon and the Prevalence of Inchella's Past. Das sind auch wieder zwei Geschichten, die auch in England spielen, als wie jetzt die ganzen der Geschichten, die auch Hand in Hand gehen. Also die eine Geschichte ist im Prinzip die Fortsetzung von der anderen. Ich sehe da keinen Grund, das Ganze zu separieren, nur weil es in einem Buch drin steht. Und was wir da haben, ist der Drache besucht England. Und zwar gibt es da eben einen Drachen, der kommt alle paar hundert Jahre auf Besuch nach England und dieser Drache bringt Magie mit sich. Und in England ist man darauf absolut nicht mehr vorbereitet, man weiß da nicht, was zu tun ist und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Haufen Stress, weil wir haben da so eine Art lustige, magische Realität. Alles verwandelt sich in irgendwas. Die Busse verwandeln sich in Katzen. Es wird alles magisch und dumm und ausgelassen. Und dieser Drache begegnet in einem englischen Pub. Prudence, und diese Prudence ist eben eine Lady, eine englische Lady, die da eben mit diesem Drachen zusammenlebt, beziehungsweise, mit ihm redet und eine Beziehung mit ihm eingeht. Und das sind eben diese beiden Geschichten. Ich sage jetzt beiden Geschichten, dann ist es so, dass diese Prudence noch eine Freundin hat, eine Angela, die im Verlauf der zweiten Geschichte dann nach Japan geht und dort eben magische Abenteuer erlebt. Und muss ich irgendwas aufsaugen? Ja, stimmt. Und die in Japan dort von einem Geist heimgesucht wird, das ist so der Aufhänger der zweiten Geschichte. Und dieser Geist ist ihr jüngeres Selbst, also ihre 14-jährige Reinkarnation. Also diese Angel ist ungefähr 20 oder so und so. Und was sie da eben nicht loswerden, dieser Geist aus der Vergangenheit, das ist eben der Geist ihres eigenen 14-jährigen Selbst, dass da eben Ideen hat, wie sie eben ihr Leben leben sollte. Und die diese selbst, das eben die Angel kommentiert und Einfluss über deren Leben haben will. War eine schöne Geschichte, war eine schöne Idee. Ein Geist aus der eigenen Vergangenheit. Das ist ein schöner Abschluss für diese Dings da. Reden wir auf die nächste Geschichte und da haben wir aufgeschrieben. Entschuldigung, das wäre dann der dritte Teil in diesem Buch drinnen. Das sind die Geschichten, die irgendwo spielen. Und wenn ich sage irgendwo, dann meine ich damit die Welt, die nicht Malaysia, nicht England ist, ist in dieser Welt der Geister selber, also somewhere. Und da hat man aufgeschrieben, if at first you don't succeed, try again. Was wir da haben, das ist die Geschichte von einem Geist, nehme ich an. Der tatsächlich einen Namen, den ich natürlich nicht aufgeschrieben habe, ein malaysischen Eigennamen, aber dieser Geist, der will eben kein Geist mehr sein, sondern er will zum Drachen werden. Und wie jeder weiß, muss man dazu nur 1000 Jahre lang studieren und dann hat man die Chance, sich da zu einem Drachen zu verwandeln oder umzuwandeln. Und das macht dieser Geist und er hat immer Pech, weil immer nach diesen 1000 Jahren passiert irgendein Blödsinn und er wird eben zurückgeworfen in den Dreck der Erde, um es mal so zu sagen. Und er muss wieder 1000 Jahre studieren und wieder 1000 Jahre und wieder 1000 Jahre. Immer passiert eine Scheiße. Und was eben beim letzten Mal, beim letzten Versuch passiert ist, er wird eben zufällig fotografiert von einer, ja, wieder einer jungen Dame, malaysisch, englisch, irgendwas. Und die postet das auf Instagram und das verhagelt ihn wieder den Eintritt ins indische Königreich. Und so macht das dich eigentlich daran, diese Dame zu suchen, diese junge Frau, um sich an ihr zu rächen, aber das funktioniert auch nicht so wirklich. Und es entspinnt sich eine schöne Geschichte zwischen den beiden. Und ja, das war diese Hugo-Geschichte, das war der Hugo-Gewinner. If at first you don't succeed, try again. Sehr erbaulich und ich finde generell, es sollte es viel mehr Liebesgeschichten geben. Also Liebesgeschichten, das ist in der Fantastik ein unterschätztes Genre oder ein unterschätztes Plot-Element, das öfter zum Einsatz kommen sollte. Aber es ist nur meine Meinung. So, dann haben wir drinnen der Earth Spirit Favorite Anekdote. Und was wir da haben, wir haben eine Geschichte von einem Erdgeist. Und dieser Erdgeist, der will eine neue Höhle haben irgendwo. Also er oder sie ist von zu Hause ausgezogen und will eine neue Höhle bauen, eine neue Behausung, ein neues Heim, eine neue Heimat irgendwo im Wald neben dem Fluss und hat deswegen einen Haufen Stress, weil das geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach in den Wald gehen und dort ein Loch graben. Nein, man muss sich mit den anderen Geistern auseinandersetzen. Vor allem einmal mit diesen Forstgeistern, weil die Forstgeister waren immer schon da. Diese Forstgeister sind unsterblich und die glauben, die sind der Chef von allen und die sind auch der Chef vom Wald. Und wenn man diese Forstgeister nicht richtig ranredet, dann gibt es mit denen nur Stress. Mit denen gibt es sowieso immer Stress. Und dann ist es dieser Flussgeist und das wäre besser, wenn man sich mit dem Flussgeist verständigt. Sonst überflutet dieser Flussgeist die ganze Höhle und alles ist ein Arsch. Es gibt einen Haufen von Stress. Und das ist eine sehr, sehr, sehr sympathische Geschichte. Also im Prinzip ist es die Geschichte von einem jungen, aufstrebenden Immigranten, der da eben sein eigenes Haus, Heim irgendwo bauen will, aber dort mal Stress hat mit den alteingesessenen Kräften, mit dem Forstgeist, was im Prinzip nur ein Vermieter ist, der da nur so mittelmäßig erbaut ist von der Anwesenheit des Forstgeistes und er wissen will, ob dieser erste Erdgeist nützlich ist oder eben nicht nützlich ist. Worauf diese Geschichte besticht oder womit diese Geschichte besticht, das ist dieses chinesische Englisch, was ich da auch ein bisschen aufgeschnappt habe, was eben ein bisschen anders ist, als wie das normale Englisch, was eben jeder kennt.
Dazu muss man sagen, dass es immer wieder im Buch vorkommt, dass immer wieder Leute reden auf ja, mit einem gewissen Slang oder einem Akzent oder einem Einschlag. Und bei dem Buch ist es wirklich, nicht bei dem Buch, aber bei dieser Forstgeschichte ist es wirklich am meisten drinnen. Ja, dieser Forstgeist hat genau diese pragmatische Art und Weise, um Dinge auszudrücken, und ja, die ich eben kenne oder die ich eben aus diesem Slang kennengelernt habe. Und das hat mich sehr erbaut, diese Art der Sprache in diesem Buch wiederzulesen. Grammatik ist doch nur was für Deppen, muss ich an dieser Stelle sagen. So, dann haben wir drinnen als nächstes Monkey King und Fairy Queen. Auch das eine interessante Geschichte. Der Monkey King, wer den kennt, wer den nicht kennt. Ich habe da tatsächlich dieses Buch, was mir empfohlen worden ist, im 200. Podcast. Die Reise in den Westen, die deutsche Übersetzung, ich lese da gerade dran. Und das ist ein wichtiges Buch, weil da einiges an Mythologie drinnen ist, das man immer wieder findet, wenn man asiatische Bücher liest. Und da ist eben der Monkey King drinnen. Dieser Monkey King ist eben dieser, naja, sagen wir es mal so, ungestüme Affenkönig, der überall hingeht und das tut und lasst, was ihm gefällt. Und in dem Abschnitt verschlagt es ihm nach England, und zwar in ein Hügelgrab zur Elfenkönigin. Diese Elfenkönigin ist so mehr oder minder freundlich, wie man es eben so von Elfen kennt, und es entspannt sich da eine Auseinandersetzung zwischen dem Monkey King und der englischen Elfenkönigin. Sehr lesenswert, hat mich sehr amüsiert, und vor allem dadurch, dass ich jetzt diese genauen Hintergründe kenne zu dem Monkey King, also die genaueren Hintergründe. Es ist erstaunlich, wie viel da drinnen ist in diesem Buch oder wie viel da genau wiederholt wird. Ach, um ein Beispiel zu geben, dieser Monkey King hat eine Waffe und diese Waffe wiegt 13.500 Pfund, wie viel immer auch ein Pfund ist, aber sie wiegt eben genauso viel. Die wiegt nicht 14.000 und die 13.000 sind 13.500. Und diese genaue Zahl war in dieser Kurzgeschichte drinnen. Genauso ist auch drinnen die Anzahl der Meilen, die dieser Monkey King überwinden kann. Also diese ganzen Zahlen sind wirklich die gleichen wie eben in die Reise in den Westen drinnen. Und wie gesagt, diese Story hat mich gut unterhalten. Und an dieser Stelle muss ich hinweisen, die Reise in den Westen erschien als Neuübersetzung. Kann man lesen, sollte man lesen, wenn man sich für asiatische Fantastik und Mystik interessiert, was ja da irgendwie Hand in Hand geht. So, dann haben wir aufgeschrieben, Liana, das war eine wirkliche Geschichte, die mich da emotional gekriegt hat. Und was wir da haben ist, weil es ja eine Samwer-Geschichte ist, die Geschichte von einer Frau, einem Geist, an irgendwas, die da lebt auf dem Land, am Meer, an einer kleinen bäuerlichen Gesellschaft, die da lebt in einem Haus und Ananas züchtet und andere Sachen. Und man lebt eigentlich nur von ja, dadurch, dass man das Haus an Gäste vermietet, an Touristen, an sonst irgendwas. Und wie gesagt, Landwirtschaft und Hühner, es ist ein relativ armes Leben, Geld ist knapp. Vor allem wird dieses Geld verbraucht von anderen Leuten, aber da will ich jetzt drauf eingehen. Und das fantastische Element, was wir in dieser Geschichte drin haben, Liana, die findet eines Tages ein Kind in einer Dings, in einer Ananas drinnen. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich da schon öfters gehört habe, dass nämlich da ein mythologischer Hintergrund ist, also die zumindest der Ananas angedichtet wird in dem, malaysisch-philippinischen Sprachraum, nicht Sprachraum, das ist komplett daneben, aber auf diesen Inselarchipel, das hat mir meine Frau erzählt, also die Idee, dass da Menschen schlüpfen aus Ananas, habe ich zumindest schon mal gehört. Und so ist es auch in dem Fall, ein Kind wird geboren aus einer Ananas, was alle für eine große Gnade halten. Und warum und wieso das so ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich die Geschichte spoilern wollte, nicht spoilern will. Aber in dieser Geschichte geht es viel darum, das Richtige zu tun oder ja, seine Pflicht zu erfüllen, den Menschen, den Geistern, dem Übernatürlichen gegenüber ein korrektes Leben zu führen sich einzubringen, zu geben und zu nehmen. Das ist wirklich schwierig und ich würde gerne diese Geschichte spoilern, nur könnte ich das gar nicht, weil ich sie wirklich nacherzählen müsste. Aber ganz klar in diesem Buch drin ein spätes Highlight, muss man so abzukürzen. Und Ja, reden wir deswegen über die nächste Story. Da haben wir aufgeschrieben, die Terracotta Bride, also die Terracotta Braut. Und was wir da haben, das ist die Geschichte, die in der Hölle spielt. Zur Erklärung, zur kurzen Erklärung, also dieser Glaube, der in diesem Buch drin verfolgt wird, ist der, dass die Leute wiedergeboren werden. Wenn sie allerdings sterben, kommen sie in die Hölle, und zwar alle. Dort werden sie bestraft anhand von ihren Sünden. Sie können sich allerdings freikaufen von der Bestrafung, wenn eben das Höllengeld verbrannt wird. Und ja, sie müssen eben ihr Karma abarbeiten. Und es gibt das Rad. Das Rad ist eben das Rad der Wandlungen. Das heißt, man wird eben über das Rad wiedergeboren. Bevor das passiert, muss man noch Lady Mengs Tee trinken, das ist der Tee des Vergessens, damit man eben seine Erinnerungen vergisst aus dem letzten Leben. Und dann fängt man wieder ein neues Leben als Mensch an und so geht es weiter. Das Rad der Wandlungen. Und was wir eben haben in diesem Buch drin, das sind zwei Menschen, zwei Seelen, die sich da eingerichtet haben im 9. Haus der Hölle. Zur Erklärung, das 9. Haus der Hölle ist eben für, die Leute, die richtig viel Geld haben, also richtig viel Höllengeld, oder Leute, die eben fertig sind mit ihrer Bestrafung und auf die Wiedergeburt warten. Und wir haben da zwei Menschen, die in dieser Hölle zueinander gefunden haben. Und denen ist da eigentlich ganz gut gefällt, weil ja, sie leben eben, sie wollen da keine Wandlung mehr durchmachen und sie suchen eben noch einen Weg, um dieses Rad der Wandlungen zu verlassen. Was nicht so ganz einfach ist, also wer den Monkey King weiß, das gelesen hat, der weiß, da gibt es noch ein paar Ausnahmen für Heilige, für Buddhas und für nicht einmal für Götter. Also nicht einmal vor Göttern macht dieses Rad der Wandlungen halt. Und so suchen eben die beiden um eine Möglichkeit, quasi sich dem Zugriff des Rats zu entziehen, sich dem Zugriff der Wiedergeburt zu erziehen, damit sie eben zusammenbleiben können im 9. Haus der Hölle. War eine schöne, interessante Geschichte. Und zum Schluss noch ein experimentaleres Ding. Und zwar haben wir einen schönen, voll fantastischen Realismus. Diese Geschichte heißt The Four Generations of Cheng Yi. Das hat mir gefallen, weil da viel in dieser Story drinnen steckt, was nicht nur den Inhalt der Story angeht, sondern auch was die Technik angeht. Die Technik von diesem Buch ist nämlich der magische Realismus. Und was wir haben, das sind Töchter. Wir haben eine Chang'e und diese Chang'e gewinnt auf der Erde eine Tombola. Das ist, wodurch es ihr ermöglicht ist, die Erde zu verlassen und auf dem Mond zu leben. Diese Natur des Mondes für die Natur der Erde können wir nur Spekulationen anstellen. Allerdings ist sie nicht unbedingt eine wissenschaftliche Erde und ein wissenschaftlicher Mond, weil auf der Erde erheben sich neue Götter und Chang'e empfindet es als Privileg, um eben dass sie eben die Erde verlassen kann, um auf den Mond zu kommen. Da kommt dann die zweite Generation ins Spiel, also eben ihre Tochter, die auch Chang'e heißt, deswegen eben Four Generations of Chang'e. Tochter wird eben auf dem Mond geboren, sie findet die Erde nicht mehr so toll und will sich eben anpassen an den Moniten, also sie will im Ausschauen sich benehmen, sie will nicht mehr unterschiedlich sein zu den Mondbewohnern und die bekommt dann wieder eine Tochter, das ist dann eben die dritte Tochter, die eben auch ihre eigene Identität sucht, die nicht mehr sich komplett integrieren will und die eben, Kontakte außerhalb ihrer Gruppe, außerhalb von den Erdmenschen, außerhalb von den Moniten sucht und die bei den Hasen findet. Weil auch auf dem Mond leben eben auch die Hasen, wie jeder weiß, an dieser Stelle. Die Sonne ist eine dreibeinige Krähe und der Hase wird symbolisiert von, der Mond wird symbolisiert von einem Jadehasen. Ein Hasen, der auf dem Mond mit den Trank der Unsterblichkeit mischt, das noch so nebenher. Und so kommt es, dass auch in dieser Geschichte auf dem Mond eine zweite, dritte Gruppe von Personen, Individuen lebt, den Hasen. Und Chang'e, Generation 3, freundet sich eben mit einem dieser Hasen an. Und es kommt dazu, Chang'e, Generation Nummer 4, auch eine Tochter, die da eben sich mit der Erde, dem Mond, den Menschen, den Moniten, den Hasen, ihrer eigenen Identität und dem heraus, also dem auseinandersetzen, was eben gut und richtig ist und wie man eben ein korrektes Leben in dieser Welt oder auf diesem Mond führt. Eine sehr eindrucksvolle Geschichte, wo wirklich viel abgehandelt wird. Und vor allem, was mir gefallen hat in dieser Geschichte, ist dieser magische Realismus, der da eben herrscht. Also wir wissen nicht genau, wie es auf dem Mond ausschaut. Wir wissen, es gibt Moniten, es gibt Hasen, es gibt Menschen und dass die da irgendwie zusammenleben müssen, können, wollen, sollen und so weiter und so fort. Alles in allem sehr interessant. Oder interessant, erbauend ist gleich das richtigere Wort. Aber das war's dann für diese Woche mit diesen Kurzgeschichten. Was jetzt den Vergleich an von dem gibt, von dem Buch, das ist mir jetzt egal. Es ist tatsächlich so, mir haben die Geschichten immer besser gefallen, je länger das Ganze gedauert hat. Ich hatte bei den Kurzgeschichten im ersten Teil des Buches das Gefühl, dass ich nicht richtig abgeholt worden bin, dass ich, obwohl ich diese Geschichten gelesen habe, nichts über Malaysia erfahre. Es waren einfach zu wenig Kontaktpunkte. Das hat sich geändert im zweiten Teil und ist dann richtig gut geworden im dritten Teil. Also da waren sehr viel mehr emotionale Möglichkeiten drinnen als wie im ersten. So. Sollte jemand ein Buch suchen, das so ähnlich ist wie das, also Kurzgeschichten, Sammlungen, naja, wie Sand und Meer, da will ich jetzt nicht groß aufs Detail eingehen, da habe ich glaube ich schon mal genügend drüber geredet. Wenn man jetzt nach Büchern sucht mit diesem asiatischen Touch, ich empfehle das immer an dieser Stelle und ich werde es immer weiterempfehlen, Barry Hufhard, Die Brücke der Vögel. Dann, wie gesagt, ich lese im Moment Die Reise in den Westen, die Neuübersetzung von Evalüdi Kong. In dieser Stelle ist selber gesagt, dass eben Die Reise in den Westen ein altes chinesisches Werk ist, das viel mit Mythologie und Mystik spielt, das allerdings die Kulturrevolution nicht so wirklich überlebt hat. Jedenfalls nicht so als literarisches chinesisches Weltkulturerbe, sagen wir es mal so. Aber untergegangen ist es eben auch nicht. Es ist nur im Westen nicht so wirklich bekannt, weil wie gesagt, es gibt nur gekürzte Übersetzungen. Und jetzt gibt es eben diese Neuübersetzung, die da eben 1200 Seiten stark ist und die eben komplett ist, mit Fußnoten und Illustrationen und allem drum und dran. Kostet allerdings auch 50 Euro, aber das ist es wert. Das heißt, wenn man sie wirklich für diese asiatische Musik interessiert uns dann sofort. Die Reise in den Westen, Evalüdi Kong, das is the way to go. So, und gibt es sonst irgendwas zu erzählen oder zu empfehlen? Ja, Ted Chiang vielleicht. Also Ted Chiang hat vielleicht einen ähnlichen Hintergrund wie Chen Zhou. Der ist auch in dem Fall ein Amerikaner mit chinesischen Hintergrund. Und dieser Ted Chiang hat auch Geschichten geschrieben, die viel mit dieser chinesischen Mystik spielen. Und hat auch Geschichten geschrieben, was dieses Dings, dieses Immigrantendasein angeht. Also in diese kulturelle Verfrachtung und so weiter und so fort. Deswegen an dieser Stelle besonders The Paper Menagerie, sei da erwähnt von Ted Chiang, nicht Ted Chiang, sondern den anderen. Namen kurzfristig vergessen, auch egal. Paper Menagerie lesen, gut ist. So, das war's dann aber für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ein bisschen absehbare Zeit. Auf Wiederhören.